Dann vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, GFS hier vorzustellen. Ich selbst wurde ja schon ganz gut vorgestellt, dem habe ich im Prinzip nichts weiter hinzuzufügen. Vielleicht kurz zum Vortrag, zur Agenda. Was stelle ich mir vor? Ich weiß nicht, es weiß wahrscheinlich nicht jeder. Wir haben ja Red Hat Anfang des Jahres Systina gekauft. Systina, ein Anbieter, der für Linux ein Cluster-Dateisystem programmiert hatte und das auch vertrieben hatte. Wir haben Systina gekauft, weil wir natürlich den Bedarf sehen, Cluster-Dateisysteme für unsere Kunden zur Verfügung zu haben auf der Linux-Plattform, um eben auch noch mehr Services auf Linux zu bringen in den Rechenzentren. Und die gute Nachricht ist, wir haben das Ganze gestern Open Source, das heißt, das ist ab seit gestern auf den Sources Red Hat-Com-Servern im Source Code runterladbar und natürlich auch unter der GPL. Vielleicht zum Thema selbst. Danke, danke. Wir arbeiten dran. Okay. Ich wäre im Übrigen überrascht, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Danke. Ich gebe es weiter an alle, die es bekommen sollten. Vielleicht zur Agenda. Ich will noch mal ganz kurz eingehen. Clustering, was heißt das eigentlich? Wo liegen die Probleme im Clustering heute? Um dann eben überzugehen, Cluster-Dateisysteme. Was können Cluster-File-Systeme hier leisten, um die Probleme zu reduzieren oder zu beseitigen? Und dann natürlich konkret in die Technik einsteigen, was wir, wie GFS heute aufgebaut ist und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht zum Clustering. Generell unterscheidet man, unter Clustering kann man, es gibt so viele verschiedene Begriffe zum Thema Clustering, dass man eigentlich, wenn zwei Leute über Clustering reden, muss man erstmal klarstellen, worüber sprechen die überhaupt. Generell kann man es vielleicht funktional unterscheiden, spricht man über ein Failover-Cluster, das heißt, habe ich irgendwo ein Standby-System, das imstande ist, einen Service aufzunehmen, wenn der Service ausfällt oder wenn die Maschine ausfällt, die den Service ownt. Das ist also typischerweise als Failover-Clustering bezeichnet und es geht tatsächlich mehr darum, einen Service als solchen verfügbar zu halten. Die zweite Variante prinzipiell ist mehr so das Load-Balancing oder Load-Distributing, dass ich also sage, okay, ich habe so viel Last auf meinem Service, dass ich die mit einer Maschine gar nicht abfangen kann oder will und dass ich dann eben versuche, diese Last auf mehrere Systeme zu verteilen. Hier habe ich natürlich gewisse Herausforderungen auf der Applikationsseite. Das heißt also, die Applikation muss in irgendeiner Weise damit umgehen können, dass sie auf mehreren Maschinen läuft, weil sie natürlich entweder Daten austauschen muss oder möglichst stateless laufen muss. Typischerweise sehen wir Load Balancing heute natürlich in Network-Based System. Das heißt, der Klassiker sind zum Beispiel Web-Infrastrukturen, aber eben natürlich seit einiger Zeit auch andere, komplexere Services, wie zum Beispiel Datenbanken wie Oracle RAC, die also hier auch ein Load Balancing bauen. Prinzipiell lassen sich die beiden Konzepte natürlich auch kombinieren. Das heißt also, ich kann im Grunde, wenn ich ein Load Balancing habe, eine Lastverteilung auf mehrere Maschinen, habe ich zu einem gewissen Teil auch eine Failover-Komponente drin, weil wenn eine Maschine ausfällt, sind ja noch die anderen da. Schaut mal aber in die technische Implementierung, ist das schon ein Unterschied. Nochmal zum Failover-Clustering, da gibt es prinzipiell auch verschiedene Typen. Ich habe jetzt mal noch die dritte Unterscheidung mit Shared Nothing, Shared Everything, wie auch immer, außen vor gelassen, um es nicht unnötig kompliziert zu machen, weil ich möchte mich vor allem auf Daten konzentrieren. Services brauchen in der Regel Daten und wir müssen also im Cluster Daten hinbringen. Und genau dieser Datenzugriff ist auch ein wesentlicher Grund für die Unterscheidung zwischen aktiv-passiv und aktiv-active. Das heißt, bei aktiv-passiv habe ich im Prinzip meinen Service auf einer Maschine laufen und irgendeine andere Maschine steht Standby daneben und steht also bereit, um den Service zu übernehmen. Hier habe ich typischerweise im Datenbereich kein allzu schwieriges Problem, weil natürlich, wenn ein Service nur auf einer Maschine läuft, brauche ich die Daten auch nur auf einer Maschine. Problematisch dabei ist natürlich, wenn ich meinen Service jetzt failover, dann muss die andere Maschine die Daten übernehmen können. Das heißt, die muss imstande sein, auf die Daten zuzugreifen und muss tatsächlich auch hier ein File-System-Zugriff darauf bekommen, üblicherweise. Und das heißt ganz konkret, wenn ich hier mit einem Nicht-Cluster-File-System arbeite, muss ich eben hier zumindest Journale zurückrollen, im schlimmsten Fall sogar File-System-Checks machen. Bei Active-Active habe ich das nicht. Hier laufen die Maschinen alle parallel, teilen sich rein in die Last und brauchen natürlich hier auch definitiv einen gemeinsamen Datenzugriff oder sie müssen völlig datenneutral sein. Das heißt also, hier muss ich auf der Datenseite definitiv was machen und zweitens natürlich typischerweise auch an der Applikation. Data Sharing ist ja nun auch nichts Neues, das gibt es ja nun seit langer Zeit schon. Generell ist natürlich das Ziel von Data Sharing, einen parallelen Zugriff auf Ressourcen aufzusetzen. Das heißt, dass verschiedene Knoten, verschiedene Maschinen, verschiedene Services auf dieselben Daten zugreifen können. hier kann man natürlich prinzipiell auch als Workaround schaffen, dass man die Daten repliziert. Das ist hier der letzte Punkt. Das ist ein Ansatz, mit dem Thema Data Sharing umzugehen. Das heißt, ich repliziere meine Daten über alle Knoten hinweg und somit haben ja alle Services die Daten zur Verfügung. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir die Daten schreiben und nicht nur lesen, weil dann funktioniert das nicht mehr. In der Industrie haben sich zwei Standards etabliert. Einmal die Storage Area Networks, die also hier zumindest auf der Lower-Level-Ebene in parallelen Zugriff bieten. Das heißt also typischerweise in Fiber-Channel-Architekturen kann ich eben eine LUN, also eine logische Disk, an mehrere Server freigeben und damit sehen die und können die auch benutzen. Problem ist natürlich, dass das im Grunde wirklich nur der Block-Device-Layer ist. Ich gehe da nochmal kurz ein auf die verschiedenen Layer, die wir typischerweise im Betriebssystem und natürlich auch im Linux haben. Das heißt also, ein SAN ist als solches erstmal keine Lösung für ein Data-Sharing, weil es mir zwar Zugriff auf die Daten gibt, aber das ist im Prinzip sind das ja die Blöcke auf einer Platte. Damit kann ich so noch nichts anfangen. Das Problem versucht NAS zu lösen, Network Attached Storage, die typischerweise auf einem File-System-Layer bearbeitet. Hier habe ich also quasi einen Dateisystemzugriff, den ich über das Netz auf die Storage hinzugreife. Das ist im Grunde ganz nett, löst zumindest dieses File-System-Problem des SANs, hat aber natürlich andere Implikationen. Wenn es Network-based ist, tendiert es zum Beispiel dazu, nicht dieselbe Performance zu haben. Also zum Beispiel die Latenz ist länger typischerweise in IP-Netzwerken. Und ich habe natürlich auch definitiv eine Herausforderung, hier den Zugriff sauber zu konfigurieren, was Restriktionen angeht. Nochmal zurück zur Replikation. Typischerweise sehen wir das heute bei Webinfrastrukturen, Webcluster mit zig Instanzen. Die haben eben alle dieselben Daten auf den Maschinen laufen, die muss ich replizieren. Oder ich habe es im SAN in verschiedenen Disks und muss versuchen, über verschiedene Pfade das dann auch in verschiedene Disks reinzubauen, um meinen Services das anbieten zu können. GFS als Cluster-Dateisystem adressiert hier Vereinfachung. Das heißt also Vereinfachung, wir haben die Daten nur noch einmal, wir müssen nichts mehr replizieren, wir müssen nichts mehr übertragen über verschiedene Storages hinweg. Wir haben einfach die Daten genau einmal. Alle Knoten, die Zugriff zu diesen Daten brauchen, mounten dieses Dateisystem und können parallel auf diese Daten zugreifen. Das ist also natürlich, wie man sehen kann, schon rein grafisch ein erheblicher Vereinfachungseffekt. Das heißt, ich spare mir eben all die Replikationen, ich spare mir all die lokalen Storage-Kapazitäten, die ich sonst vorhalten muss. Und prinzipiell habe ich natürlich darüber auch einen Performance-Vorteil, weil wenn ich hier einen einheitlichen Access habe auf dieselben Daten, geht das alles in allem deutlich schneller. Cluster-Dateisysteme sind an sich auch nichts Neues, gibt es auch schon verschiedene. Es gibt erfreulicherweise auch für Linux und als Open-Source-Produkte gibt es auch schon Cluster-Dateisysteme, die alle im Prinzip dieselbe Aufgabe haben. Das heißt, sie wollen genau diese Probleme lösen, also ein Dateisystem, das im Cluster laufen kann. Das heißt, verschiedene Knoten können hier ihre I/O-Operationen fahren auf denselben Daten und natürlich möglichst ohne sich dabei ins Gehege zu kommen. Das heißt also, Ziel ist ganz klar Parallel Access auf die Daten, aber eben auch Distributed Load. Man möchte natürlich definitiv in einem Cluster-Dateisystem die Probleme vermeiden, die man zum Beispiel typischerweise bei einem Netzwerk-Dateisystem hat, dass ich also eine Serverkomponente habe, durch die sämtlicher Traffic durchläuft. Was ich brauche für ein Cluster-Dateisystem ist natürlich ein Data Path, das heißt also ein Low-Level-Access zu den eigentlichen Blöcken, die ja irgendwo dann auf einer Platte liegen. Typischerweise sind das heute Fiber-Channel. So langsam kommt auch iSCSI ins Spiel und natürlich IP-Netzwerke sind da nicht wegzudividieren als eine sehr preisgünstige Alternative. Die Herausforderung technisch, wenn man jetzt ein Cluster-Dateisystem schreibt, sind natürlich diese drei Themen. Einmal das Thema Metadaten. Metadaten müssen exklusiv gehandelt sein. Metadaten sind also alle deskriptive Eigenschaften, die wir im Filesystem haben, also nicht der eigentliche File-Content, sondern eben Dinge wie, das ist der Dateiname, der ist in dem Verzeichnis, der hat die und die Permissions, und die File-Size, die Timestamps etc. etc. Das muss natürlich im Cluster gemanagt werden, dass hier die Daten tatsächlich für alle Knoten jederzeit aktuell sichtbar sind. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Metadatenhandling im Bereich Netzwerkdateisysteme. Ich denke, alle haben es schon mal erlebt hier im Raum, dass NFS merkwürdige Dinge tut. NFS cached lokal, cached auf der Serverseite. Das heißt, es kann mir locker passieren, dass ich auf einer Maschine im NFS-Dateisystem eine Datei touche, verändere, wie auch immer, und dass die andere Maschine von dieser Veränderung gar nichts mitbekommt. Wenn ich dort also ein ls-l absetze, zeigt die immer noch den alten Timestamp. Ein zweites wichtiges Thema, ich brauche ein Journaling im Cluster-Dateisystem, weil natürlich mir eine Maschine ausfallen kann. Wenn mir eine Maschine ausfällt und womöglich inkonsistente Datenoperationen noch nicht abgeschlossen hat, dann laufe ich Gefahr, dass mein gesamtes Cluster-Dateisystem über alle Knoten kaputt ist. Das will man natürlich nicht riskieren. Das heißt, man braucht hier einen Journaling-Mechanismus, der imstande ist, solche Ausfälle abzufangen. Und natürlich, wenn ich parallelen Zugriff habe auf Daten, brauche ich einen effizienten Locking-Mechanismus, um sicherzustellen, dass nicht tatsächlich zwei Knoten in dieselbe Datei reinschreiben, weil das ist im Grunde ja keine andere Situation als zwei Prozesse auf derselben Maschine, wenn sie in dieselbe Datei reinschreiben. Locking ist natürlich auch generell eine Herausforderung, auch auf der Performance-Seite. Locking sollte immer möglichst schnell gehen. Wenn die Maschine auf den Lock erst lange warten muss, dann verzögert das natürlich die Gesamtbearbeitungsdauer einer I/O-Operation. Wo kann man das Ganze nutzen, Cluster-Systeme? Ich habe mal ein paar Beispiele zusammengetragen, um einfach zu illustrieren, wo unsere Kunden oder die früheren Cistina-Kunden das GFS massiv einsetzen. Natürlich ein Thema ist ganz klar, ist vor allem das High-Performance-Computing, wo ich also tatsächlich viele Knoten habe, die Jobs rechnen sollen, die aber eben möglichst auf diese Daten zugreifen sollen. Es gibt Applikationen, die sind relativ datenneutral und es gibt Applikationen, die sind sehr, sehr I/O-intensiv. Man denke eben an Jobs, wo tatsächlich im Gigabyte- oder Terabyte-Bereich durch Dateien gesiegt wird und sukzessive dort einzelne Bits umgedreht werden. Das ist natürlich sehr, sehr data-intensiv. Das heißt, hier bestand die Möglichkeit, mit GFS tatsächlich die Maschinen direkt reinzumounten in den Cluster oder aber zum Beispiel eine effiziente File-Sharing-Infrastruktur aufzusetzen, indem ich einfach NFS Load Balance. Mit GFS kann ich das tun, weil ich typischerweise NFS als Statelet-Protokoll natürlich hervorragend Load Balancen kann. Krux ist nur immer, ich brauche halt ein Cluster-Dateisystem unten drunter. Mit GFS kann ich das. Ein weiteres Problem, was man oft hat, was man jetzt auch stärker sehen wird im Desktop-Bereich. Ich habe sehr, sehr viele Clients, die auf Daten zugreifen müssen über ein Netzwerkdateisystem. Und dieses Netzwerkdateisystem, nun ja, das möchte ich aber ganz gerne Last verteilen. Und da habe ich typischerweise das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Unix, Linux-Clients in Zukunft habe und auf der anderen Seite natürlich noch ein paar Windows-Clients, dann müsste ich quasi mit einer Maschine arbeiten, um dieses Dateisystem vernünftig zu exportieren. Oder ich baue Kaskaden von Netzwerkdateisystemen. Die Performance geht natürlich in den Keller. Mit GFS kann ich hier entsprechend Knoten hinstellen, die sich in die Last reinteilen. Das Samba dort ist, auf zwei Knoten ist eine Wishlist. Noch kann Samba das nicht lastverteilt arbeiten. Aber das wird hoffentlich bald kommen. Und ich habe eine sehr effiziente Storage, weil die eigentliche Lastverteilung runter ins SAN dann tatsächlich blockbasiert passiert. Also nicht mehr mit Metadatenhandling, nicht mehr mit unterschiedlich großen Häppchen, dadurch natürlich deutlich effizienter. Ein anderer Ansatzpunkt, wo wir auch sehr viele Kunden haben, ist der E-Mail-Bereich. E-Mail-Bereich ist deshalb sehr interessant. Typischerweise passieren in E-Mail-Server-Setups weniger Datenvolumenaktionen. Das heißt, es geht hier weniger um die reine Datenmenge, die ich von A nach B schiebe, sondern es geht vor allem um viele, viele kleine Operationen. Eine E-Mail ist typischerweise eine sehr kleine Datei und ich muss die ablegen und der nächste Prozess pickt sie wieder auf, um sie weiter zu verarbeiten. Das ist der typische Arbeitsweise eines jeden MTA. Und mit GFS kann ich hier hervorragend Last verteilen, weil ich hier im Prinzip beliebig viele Knoten reinstelle. Jeder sieht die Dateien, die zum Beispiel die angestoßen hat, kann die Dateien aufpicken und kann entsprechend damit arbeiten. Zweiter wichtiger Aspekt. Das skaliert natürlich in der Theorie unendlich. Das heißt, ich kann hier, wenn die Last zu hoch wird auf meinem E-Mail-Cluster, stelle ich einfach Maschinen daneben und habe wieder entsprechend mehr Kapazität zur Verfügung. Nächstes Thema Web-Architekturen. Hier kann ich im Prinzip an verschiedenen Stellen ansetzen. Ein Ansatz ist typischerweise, ich habe relativ viele Web-Clients, die, sagen wir mal, keine allzu großen Budgets haben. Das heißt, also dort kann ich in der Regel nicht davon ausgehen, dass ich die direkt an den SAN anschließe oder dass ich da große NAS-Infrastrukturen aufsetze. Das heißt, hier wird sehr oft mit lokalen Platten und Replication gearbeitet, zumindest bei den Web-Frontends. Und hier kann ich natürlich über GFS all diese Replikationsarbeit, die einen Haufen Probleme verursacht mit Leseschreibzugriff, mit der reinen Dauer, die eine Synchronisation dauert etc., das kann ich alles eliminieren mit einem Cluster-Dateisystem wie GFS. Zum GFS selbst. Wir haben das jetzt seit gestern als Produkt verfügbar. Wir haben es integriert in unsere Cluster Suite. Positionieren es damit sowohl im High-Performance Computing als auch im Failover Computing Bereich. Es ist natürlich supported für unsere Enterprise Linux Plattform. Vielleicht hier noch ein Wort, wir werden es jetzt gleich sehen. Ich gehe dann jetzt auf die technischen Details von GFS ein. Warum haben wir uns für Cistina entschieden als ein Cluster-Dateisystem? Das ist relativ einfach. Es ist einfach tatsächlich das momentan beste verfügbare Linux-Dateisystem, das wir haben, weil es tatsächlich verschiedene Benefits in sich vereint, nämlich das Thema, es ist sehr performant, es ist sehr skalierbar. Wir haben heute schon Deployments mit mehreren hundert Knoten, die also auf dem Cluster-Dateisystem arbeiten, und es ist eine reine Linux-Entwicklung. Das heißt, es ist tatsächlich auch nativ für Linux entwickelt worden und deswegen auch so performant. Zur Historie ganz kurz nur ein Ausblick. ursprünglich Sistina hat 96 angefangen mit Clusterdateisystemen. Seit 98 haben sie dann an einem Linux-Clusterdateisystem gearbeitet. Sie haben seitdem das dann auch als kommerzielles Produkt mit einer proprietären Lizenz vertrieben. Und jetzt ist das anders. Jetzt gehört Sistina zu uns. Wir haben das Ganze Open Sourced. Das heißt, wir erwarten hier natürlich auch, dass die Open Source Community hier entsprechend mitarbeitet an den Themen. Zur Roadmap komme ich dann noch kurz. Das Ganze steht jetzt unter der GPL. Und natürlich sehen wir eine große und auch weit schnell wachsende Kundenbasis. Auch das war ein entscheidender Punkt zum GFS, wo wir hier stehen. Es gibt eben heute schon sehr viele Kunden, die das auf ihren kritischen Systemen einsetzen. Und das ist ja ein zentrales Thema, woran wir nach wie vor noch arbeiten, bei unseren Enterprise-Kunden das Vertrauen auch zu schaffen, dass ich Linux genauso einsetzen kann an den Stellen, wo man bisher eben Legacy Unix gesehen hat und auf der anderen Seite tatsächlich im Kostenbereich konkurrieren kann mit anderen Betriebssystemen. Zur Technik. Bevor ich konkret in die Technik eingehe, vielleicht vorstellen, wie sieht denn generell in einem Cluster I.O. aus? Das ist im Prinzip ganz allgemeines Schaubild. Das heißt, typischerweise habe ich ganz unten eine Disk. Da liegen tatsächlich meine Byte, also meine Data-Blöcke drauf. An die komme ich ran über irgendwelche Adapter, SCSI, wie auch immer, Fiber-Channel. Und dann komme ich ins Betriebssystem. Das heißt, ab dem Punkt Device-Driver habe ich eine erste Virtualisierung drin. Ich habe also quasi ein logisches Objekt, nämlich ein Device, mit dem ich arbeiten kann. Typischerweise möchte man natürlich mit einem Volume Manager arbeiten, um hier nochmal die Möglichkeit zu haben, physische Devices anders anzusprechen, zum Beispiel um Größen dynamischer zu halten, als sie auf den physischen Devices möglich sind. Und dann der eigentliche Schnittstelle zu den Applikationen und auch zum Betriebssystem selbst ist das Dateisystem. Das ist im Prinzip der typische Aufbau, der im Prinzip für jedes Cluster-Dateisystem nötig ist. Schauen wir uns das im GFS an. Wie sieht das hier aus? Im GFS haben wir prinzipiell unten drunter natürlich physische Disk Access. Das heißt, typischerweise ist es bei den meisten Kunden Stand heute Fiber Channel. Das heißt, Fiber Channel Assigned Disks. Darauf, wir verlassen uns hier natürlich auf die Betriebssystemtreiber. Das heißt, wir brauchen hier nichts Proprietäres, nichts extra, wie das zum Beispiel bei High Performance Network Interconnects ist. Und direkt auf die physischen Devices setzt der Volume Manager auf. Stand heute enthält GFS noch einen eigenen Volume Manager, ist also noch nicht etwas, was wir sonst im Linux-Umfeld haben, wie LVM oder EVMS. Obendrauf auf dem Volume Manager steht das Core-Dateisystem, das dann die Schnittstelle bietet, und in das Core-Dateisystem integriert sind alle weiteren Komponenten, wie das Log-Management und auch Performance und Scalability. Das heißt, hier gibt es einen wichtigen konzeptionellen Unterschied. Es gibt andere Cluster-Dateisysteme, die mit einer anderen Architektur arbeiten, wo das also nicht komplett alles in einen Layer integriert ist, sondern wo ich dedizierte Maschinen habe in meinem Cluster, die bestimmte Aufgaben lösen, wie zum Beispiel das Metadatenmanagement. Typischerweise habe ich also in diesen Clustern habe ich also vorne Frontend-Maschinen, die das Cluster-Dateisystem nutzen. Ich habe irgendwo ein oder mehrere zentrale Maschinen, die zentrale Aufgaben wahrnehmen. Und ich habe unten drunter dann die tatsächlichen Backend-Systeme, die dazu da sind, die Daten wegzuschreiben. Bei GFS ist das tatsächlich alles integriert. Das heißt, jeder GFS-Knoten kann im Prinzip alles machen und macht im Normalfall auch alles. Fangen wir unten an mit dem Volume Manager. Der heißt Pool. Ist im Prinzip technisch ja eine kleine Vorschau auf LVM2 und auf der anderen Seite, auf der Feature-Seite, weit hinter LVM1 zurück. Das heißt, es ist ein Volume Manager, der entworfen wurde, um Clustering zu machen, Clustered Volume. Er kann also im Prinzip keine Logical Volume-Schicht. Er macht im Prinzip nichts anderes als physische Block-Devices aggregieren und die clusterweit zur Verfügung stellen. Das heißt also, der Volume Manager ist im Prinzip reduziert auf die eigentliche Low-End-Funktion, auf das Hardware-Ansprechen, ist damit aber natürlich von entscheidender Bedeutung, weil typischerweise ich im Cluster genau diese Abstraktion brauche, weil ich beispielsweise, wenn ich eine Mehrkapazität hinzufügen möchte, möchte ich natürlich jetzt nicht alle Knoten des Dateisystems neu mounten lassen oder womöglich noch weitergehende Aktionen machen. Das kann ich also hier alles unten drunter am Volume Manager machen. Der Volume Manager unterstützt im Prinzip Stand heute jedes beliebige Block-Device, im Normalfall Fiber-Channel oder iSCSI. Wir haben aber hier auch mit dem GNBD die Möglichkeit, Block-Devices über das Netz anzuziehen und dann damit zu arbeiten. Das eigentlich Interessante ist natürlich das Core-Filesystem, das GFS. GFS ist ein natives Linux-Filesystem, ich hatte es schon erwähnt, also sowohl entwickelt für Linux als auch klingt es sich vollständig ein, ganz normal in die Linux-IO-Layer, ist also nicht quasi so ein separater Port, wie XFS mal war. Es ist vollständig POSIX-kompatibel. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zu vielen anderen auch. Es ist vollständig POSIX-kompatibel, das heißt für eine Applikation oder auch für das Betriebssystem selbst macht es keinerlei Unterschied, ob ich es jetzt mit einem X3-Dateisystem auf der lokalen Platte zu tun habe oder ob ich es mit dem GFS im gesamten Cluster zu tun habe. Sämtliche Metadaten, ich hatte es vorhin angesprochen, werden hier tatsächlich vollständig verteilt über alle Knoten. Das heißt also, jeder Knoten ist für das Metadaten-Handling seiner eigenen IO-Operationen zuständig. Die werden alle in Journalen gehalten. Jeder Knoten hat mindestens ein Journal. Es können auch zusätzlich für das Journaling, wenn das überhand nimmt, auch noch mehr Maschinen reingehängt werden. Die Metadaten sind damit also transaktionssicher. Fällt mir also ein Knoten aus, wird einfach dieses Journal dann von einem anderen Knoten zurückgerollt und das gesamte Dateisystem, der gesamte Cluster ist weiterhin konsistent. Das ist hier alles in das Betriebs-, also in das Core-File-System integriert worden. Und dann natürlich noch ein ganz interessantes Feature, speziell bei einem Computing-Cluster, wo ich natürlich auch tatsächlich die Vereinfachung im Management haben möchte. Ich kann dennoch, obwohl alle im Prinzip dieselben Daten sehen und dieselben Daten haben, kann ich dennoch, wenn ich das brauche, zum Beispiel für Konfigurationsdateien typischerweise, kann ich mit Context-Dependent Pathnames assignen, dass eine Maschine A unter dem Pfad B einen bestimmten Inhalt bekommt und eine Maschine B unter demselben Pfad einen anderen Inhalt. Das heißt, ich spare mir hier den Aufwand, den man dann sonst typischerweise im Netzwerkumfeld mit Symlinks oder anderen Workarounds schafft. Das kann ich hier tatsächlich im Core-File-System schon machen und kann damit im Prinzip auch bedenkenlos sämtliche Partitionen auf GFS laufen lassen. Ein wichtiges Thema ist natürlich das Log-Management im Cluster. Ich hatte es angesprochen, Logging ist A, essentiell wichtig, das muss funktionieren und B, es muss sehr performant funktionieren und natürlich drittens, es darf nie ausfallen. Wenn das Logging ausfällt, dann steht der ganze Cluster. Deswegen haben wir hier zu dem ursprünglichen Single-Log-Manager, das heißt, das Logging wird hier über einen Netzwerkservice umgesetzt. Dieser Log-Manager wird auf N-Maschinen angestartet, funktioniert im Prinzip von der Verfügbarkeit her nach dem Aktiv-Passiv-Prinzip. Das heißt, Stand heute ist eine Maschine der aktive Log-Manager und die anderen Maschinen fragen also bei diesem Log-Manager ihre Logs an und der schreibt sie dann entsprechend runter in die Platten. Wir haben jetzt mit dem Redundant Log Manager die Möglichkeit geschaffen, das Ganze verfügbarer zu machen und auf der Roadmap für das nächste Release ist definitiv auch ein Distributed Log Manager, um die Arbeit, den Aufwand des Loggings tatsächlich auch über mehrere Knoten verteilen zu können. Stand heute ist das noch nicht möglich, ist aber auch nicht unbedingt das zentrale Kriterium. Die Log-Arbeit ist vor allem auf Performance hin optimiert und natürlich eine Lastverteilung Distribution im Logging-Bereich erzeugt natürlich wieder eine neue Komplexität. Das heißt, das skaliert natürlich ohnehin nicht unendlich, aber das werden wir sehen. Ein zweites wichtiges Thema im Zusammenhang auch mit dem Logging ist das Thema Fencing. Fencing, ich nehme an, es kennen nicht alle das Wort, ich kannte es auch nicht, das heißt so ungefähr wegzäunen, abzäunen. Fencing brauche ich natürlich, wenn der Cluster erkennt, hier ist eine Maschine, die hat eben noch Daten geschrieben im Cluster und jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da, jetzt ist sie ausgefallen. Dann passieren ja typischerweise solche Failover-Mechanismen im GFS, dass also eine andere Maschine sich entsprechend das Journal krallt von dieser Maschine, das Journal zurückrollt und natürlich der Log-Manager auch die Logs freigibt dieser Maschine, weil wir davon ausgehen, die schreibt ja jetzt nicht mehr drauf. Jetzt müssen wir natürlich aber sicherstellen, dass diese Maschine auch wirklich weg ist, weil wenn die jetzt eine Minute später wieder aufwacht und sagt, so, ich war ja mittendrin in der IO-Operation und die mache ich jetzt mal fertig, obwohl jetzt irgendeine andere Maschine schon vielleicht einen Log bekommen hat und in dieselbe Datei etwas geschrieben hat, dann ist das Ergebnis natürlich Datensalat. Das heißt, für diesen Fall Ausfall müssen wir hier sicherstellen, dass dieser Clusterknoten vom Cluster, vom Rest des Clusters und insbesondere von den eigentlichen Datenblöcken abgeschnitten wird. Und hier ist im GFS eine kaskadierbare Fencing-Architektur drin. Das heißt also, ich kann hier über verschiedene Mechanismen erreichen, je nachdem, was ich an Hardware zur Verfügung habe, welche Hardware ich habe, um in Fencing umzusetzen, dass die Maschine keine Möglichkeit mehr hat, auf die Daten zuzugreifen. Das kann ich am Data Path ansetzen, typischerweise im Fabric Zoning oder im Fiber Channel Switch, den Port ausmachen oder einfach die Loons wegblenden, dass die Maschine dann nichts mehr sieht. Ich kann aber auch tatsächlich Power Switchen. Wir haben hier Unterstützung für diverse Netzwerk, Serial Boards und auch also Remote Service Boards von großen Hardwareherstellern drin, um die Maschine dann einfach Powershooting-mäßig in den Kopf zu schießen, wie es so schön heißt, Stonit. Wenn die dann rebootet, kommt sie ja wieder hoch, mountet das Dateisystem neu und hat also keine unabgeschlossenen IO-Transaktionen mehr da. Das Ganze ist auch kaskadierbar, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, ich muss mich nicht darauf verlassen, dass mein Fencing auch tatsächlich funktioniert beim ersten Versuch. Zum Beispiel, wenn ich ein Network-Fencing habe und durch das Problem, das die Maschine hatte, ist der IP-Stack nicht mehr da, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Oder wenn das Netz als solches ausgefallen ist, dann kann ich eben einfach nacheinander verschiedene Fencing-Mechanismen angehen, um tatsächlich sicherzustellen, dass diese Maschine weg ist. Scalability und Performance. Im Moment, wie gesagt, der größte Test, der mal gelaufen ist, waren 300 Knoten-Cluster. Das ist also, denke ich, eine sehr beeindruckende Zahl, 300 Knoten, die parallel an einem Dateisystem arbeiten. Interessant ist hier auch, dass das tatsächlich auch von der Performance her so skaliert. Das heißt also, natürlich habe ich mit 300 Knoten nicht mehr exakt dieselbe Performance wie mit 2, aber es ist auf keinen Fall so, dass das Ganze extrem degressiv abbricht. Ich habe also hier wirklich einen Skalierpfad und kann dieses Incremental Computing auch wirklich umsetzen. Das heißt, die Last- und Storage-Kapazität dann hinzufügen, wann ich sie brauche. Ein zweites wichtiges Thema, wir schlagen uns ja heute zumindest mit dem 2.4er-Kernel und leider auch mit dem 2.6er zum Teil mit diversen Limits rum im Linux, die so langsam anfangen weh zu tun. Zum Beispiel das 1 TB bzw. 2 TB Block-Device-Limit, das wir nach wie vor haben. Von daher ist es also auch wichtig, dass ein Dateisystem auf Skalierbarkeit ausgelegt, was Wachstum angeht. Das heißt, kann ich denn ein Dateisystem tatsächlich vergrößern? Hier ist also im GFS alles vorbereitet an Code einfach, um genau dieses zu erreichen. Das heißt, alles, was intern an Strukturen gehalten wird, sind 64-Bit-Typen. Damit also im Moment noch außerhalb schmerzhafter Grenzen. Und zweitens, es gibt keinerlei beim zum Beispiel Filesystem anlegen feste Strukturen wie bei X3, wo ich halt Inodes vergebe. Und wenn die alle sind, sind sie alle. Das wird alles dynamisch aufgebaut im Stil. Man kann sich es ungefähr als eine verkettete Liste vorstellen. Das heißt, wenn mir die Inodes ausgehen, dann wird im Prinzip einfach ein neues Layer unten drunter aufgemacht und dann habe ich eben wieder entsprechend, je nachdem, wie ich es konfiguriert habe, wie viele pro Layer adressiert werden können, gepointet werden können, kann ich dann entsprechend neue Inodes haben. Das heißt, theoretisch kann das GFS unbegrenzt wachsen, bis wir an die 64-Bit-Limits stoßen. Das Thema Journaling und Metadata ist also auch hier funktional auf alle Maschinen verteilt. Ich kann sogar zusätzlich noch dedizierte Maschinen in den Cluster hineinbringen, die genau hier dann den eigentlichen Arbeitsmaschinen, die ja primär ihren Service erfahren sollen und nicht ein Dateisystem, die also hier auch noch Last abnehmen können, um tatsächlich diese Skalierbarkeit drin zu haben. Wir haben also im GFS keinerlei Bottleneck oder auch Single Point of Failure drin. Und im Ergebnis haben wir hier also tatsächlich diese hervorragende Performance. Es gibt natürlich mit Performance, ist immer schwierig, dazu Aussagen zu treffen, wie performant ist das. Im Prinzip ist es durch diesen Aufbau ist es kaum weniger performant als ein normales lokales Journaling-Dateisystem. Also man kann sich das tatsächlich in derselben Größenklasse vorstellen. Okay, für Netzwerkumgebungen, da haben wir hier mit dem GNBD die Möglichkeit geschaffen, GFS auf Maschinen zu nutzen, die nicht notwendigerweise einen, sagen wir eher kostenintensiven Data Path zu dem zur Storage hat. Das heißt, wir können hier mit dem Global Network Block Device, können wir hier über einfache, preiswerte IP-Netzwerke die Block Devices zu den eigentlichen GFS-Knoten bringen. Die Architektur ist dann typischerweise wie hier rechts dargestellt. Ich habe also natürlich irgendwo meine eigentlichen Platten, auf denen meine Datenblöcke liegen, habe dann vor diesen Platten GNBD-Server, die mir meine Block-Devices exportieren und meine eigentlichen GFS-Knoten können dann diese Block-Devices importieren und darauf GFS machen. Das heißt, ich kann hier im Prinzip, ich bin also auch nicht eingeschränkt. Zum Beispiel ein Problem bei Fiber Channel ist natürlich, wenn ich jetzt Rechenzentren miteinander verbinden will und auch da ein Cluster-File-System fahren will und die sind jetzt einfach weit auseinander, dann wird Fiber Channel richtig teuer. Das kann ich in dem Fall dann einfach über ein IP-Netzwerk machen. Das ist deutlich einfacher, auch über längere Distanzen zu fahren. Und auf der anderen Seite kann ich hier natürlich auch viele, viele kleine Knoten preiswert anbinden. Das heißt, Sie haben am Ende die Wahl, ob das Ganze wirklich über ein mehr data-oriented Protokoll läuft oder ob das über ein Netzwerkprotokoll läuft. iSCSI ist im Moment, wird noch entwickelt. Es funktioniert schon, aber es ist noch nicht supportbar von Red Hat. Wir haben ja da eine recht konservative Policy, was wir im Enterprise-Produkt supporten können. Das werden wir also auf jeden Fall spätestens in der Roadmap für das nächste Release Anfang nächsten Jahres sehen. Dann sollte iSCSI soweit sein. Interessant vielleicht hier eine kleine Zahl aus einem Projekt. Wir haben jetzt mal, ein Kunde von uns hat gerade mal einen Performance-Test gefahren über verschiedene Data Paths, das heißt Gigabit, Ethernet, iSCSI Software, iSCSI Hardware und Fiber Channel. Und natürlich war Fiber Channel Stand heute noch das schnellste, aber gleich danach kam iSCSI Software. Also das ist auch eine hochinteressante Geschichte, die ja auf uns zukommt. Es ist halt im Moment am Linux einfach noch nicht stabil genug, um es wirklich in den Produktiv-Deployments zu integrieren. Im Ergebnis sehen wir natürlich ganz klar, GFS als solches soll dazu beitragen, Kosten zu sparen durch verschiedene Ansätze. Und dieser Beitrag mit GNBD ist ganz klar, dass ich also hier auch nicht immer diese harten Hardware-Requirements habe. So, wir haben gestern die Version 6.0 vorgestellt. Oh, die 0 ist weg. Es war trotzdem 6.0. Was ist neu in GFS 6? Natürlich zum einen, wir haben es integriert in Red Hat Enterprise Linux 3. Das heißt, vorher musste man für eine Installation Kernel patchen, das heißt ein bisschen Infrastruktur bauen. Das ist natürlich nicht mehr nötig. Wir haben das bei uns komplett integriert. Wichtiger ist aber natürlich sind die eigentlichen File-System-Features. Das eine ist, wir haben mit GFS dasselbe gemacht, was wir mit X3 schon gemacht haben für Red Hat Enterprise Linux 3, nämlich Extended Attributes an das Dateisystem rangebracht und damit eben auch den Support für Access Control Lists. Wir haben also jetzt eine POSIX-kompatible ACL-Schicht am GFS dran. Das ist natürlich interessant, vor allem im Bereich File-Serving, wenn ich eben Windows-Dateisysteme exportieren möchte oder an Windows-Maschinen. Vielleicht so hervorzuheben noch, das Locking kann jetzt auch asynchron geschehen. Das heißt, eine I.O. muss jetzt nicht mehr drauf warten. Und die Failure Detection läuft jetzt über mehrere Knoten hinweg und kann dadurch also auch, sagen wir mal, innehalten, um jetzt nicht unnötigerweise ein Failover oder ein Fencing oder was immer da angeworfen wird, tatsächlich anzustarten. Und na gut, das ist noch ein nettes Gimmick. Wir haben es in unsere Clusters wie GUI integriert. Wie positionieren wir das Red Hat, das Global File System jetzt in unsere Produktlandschaft? Wir bieten natürlich als Open Source Provider nach unserem Subscription Modell für unsere Produkte Services an wie Maintenance und Support. Typischerweise haben wir also unsere Subscriptions. Es gibt keine Lizenzen für Red Hat Produkte. Das sind immer jährliche Subscriptions, die im Prinzip bei Ihnen ein Bundle zur Verfügung stellen. Das besteht aus Support und Maintenance. Das tun wir sowohl natürlich für das Enterprise Betriebssystem in verschiedenen Ausprägungen. Das Enterprise Linux eben für das Serverprofil oder für das Workstation Profil. Und obendrauf auf diesen Enterprise Layer legen wir Layered Products. Layered Products adressieren dann also bestimmte Themen, zum Beispiel im Bereich der Middleware, aber auch in reinen Applikationsspace, wo wir also wiederum Open-Source-Applikationen mit denselben Services bei unseren Kunden deploybar machen. Hervorzuheben ist hier natürlich, dass wir hier nicht einfach nur den Open-Source-Code nehmen, den RPM packen und rausschieben, sondern dass wir hier aktiv am Development auch arbeiten und an der Maintenance, dass also das Ganze Enterprise-tauglich wird. Enterprise-tauglich wird es vor allem dadurch, dass eine Maintenance in Form von Backports erfolgt, dass sich also alle Schnittstellen im Betriebssystem und auch in den Software-Layern über die Zeit eines produktiven Deployments nicht ändern. Sonst müssten alle Kunden ja immer wieder alles nachtesten, nachzertifizieren. Und das erweitern wir natürlich auch auf diese Layered Products. Das machen wir genauso in den Layered Products. Das GFS ist jetzt ein weiteres Layered Product zusätzlich zur Cluster Suite im Bereich Server- oder Dateisystemzugriff. Die Cluster Suite war bisher unsere Failover-Lösung. Die enthält also einen Failover-Cluster, einen Red Hat Cluster Manager und eine IP-Load-Balancing-Lösung. Und das Red Hat Global File System, so wie es von uns angeboten wird, enthält jetzt die Cluster Suite plus, das ist das richtige Slide, enthält also jetzt die Cluster Suite und unten drunter das GFS. Das heißt, es gibt hier eine Arbeitsteilung, typischerweise im Cluster, wo ich also jetzt auf einer Anzahl von Maschinen, die wiederum Zugriff zu irgendeiner Storage haben, kann ich im Grunde jetzt über diese Infrastruktur beliebig viele Services stapeln. Ich habe irgendwo meine Storage, wo ich dynamisch Platz verwalten kann, Speicherplatz. Kann ich auch dynamisch welchen hinzufügen, wenn ich noch weiteren Platz brauche. Ich habe oben drüber meine Knoten, die arbeiten mit GFS und haben damit eben den performanten, skalierbaren, parallelen Zugriff auf diese Daten. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt von jedem Knoten aus an den Daten, mit den Daten arbeiten. Und der Cluster Manager wiederum obendrauf, der ist zuständig für die Services. Der Cluster Manager ist also jetzt hier zuständig, auf einer Maschine einen Service anzustarten, dann auch zu monitoren, ob der Service dort noch läuft, die Maschine zu monitoren, ob sie noch lebt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann entsprechend einen Failover einzuleiten auf eine andere Maschine. Das heißt, das Ganze ist eine Infrastruktur, wo ich also auf eine skalierbare Infrastruktur, die jederzeit wachsen kann, egal ob das die Maschinen sind oder ob das die Speicherkapazität ist, kann ich also beliebig Services drauf deployen. Das heißt natürlich, sprechen wir hier über eine Virtualisierung. Gut. Clustering bieten wir natürlich auch in unseren sonstigen Dienstleistungspaketen an. Natürlich unterstützen wir unsere Kunden in Projekten mit Consulting. Wir bieten dann jetzt auch einen Kurs an für das Thema GFS, das heißt die neuen Enterprise-Kurse im Rahmen des Red Hat Certified Architects Programms enthalten dann auch hier entsprechende Einheiten und Kurse zum Thema Clustering, zum Thema GFS. Und natürlich arbeiten wir hier gerade mit unseren OEM-Partnern, vor allem mit den Hardware-Partnern, dass wir hier mehr Zertifizierungen reinbekommen. Das ist natürlich einer der Punkte, wo wir als Red Hat eine etwas größere Reichweite haben, als das Sistina vorher hatte. Das heißt also, wir werden hier in kürzerer Zeit dann eben auch sehr, sehr viele vollständig zertifizierte Kombinationen aus Storage und HBAs und auch Maschinen sehen, mit denen ich dann tatsächlich hier mit vollständigem Support von allen Beteiligten im Rechenzentrum arbeiten kann. Gut, ich habe den Vortrag ein bisschen kürzer gemacht, dass wir noch Zeit haben für Frage-Antwort. Mehr Informationen zu GFS auf der Homepage. Ich hoffe, dass es inzwischen draußen ist. Gestern war es noch nicht. Der Source-Code, wie gesagt, unter sources.redhat.com/cluster-gfs. Und für Fragen stehen wir natürlich als Red Hat Deutschland oder auch alle anderen Red Hat Offices jederzeit gern zur Verfügung. Jetzt stehe ich dann für Fragen zur Verfügung. Ne, wir haben wohl kein transportables. Gibt es. Also es gibt in der GFS-Distribution sind verschiedene Fencing-Tools drin. Das ist auch erweiterbar. Das heißt, es ist im Prinzip eine Schnittstelle, mehr oder weniger generische Schnittstelle, wo man beliebige Tools rannageln kann. Typischerweise wird von dem GFS dieses Tool dann angestartet mit dem entsprechenden Ziel, wie es in der Konfiguration steht, also zum Beispiel eine IP-Adresse oder im Bereich VM dann die jeweilige VM. Und Stand heute unterstützen wir ZVM, um die eben auszuknipsen. Wir unterstützen Powershooting über diverse Remote Service Boards, über externe Powershoots und eben auch einige Fiber-Channel-Switches. Zusätzlich kann man sich auch selber was bauen. Das heißt, also wir haben auch so eine manuelle Schnittstelle drin, wo man dann eben, was weiß ich, mit SysControl oder wie auch immer, SysRQ, dann das Ding ausmachen kann. Also im Prinzip die Frage ist hier, das hängt auch vom Einsatzzweck ab. Es gibt Projekte, wo es sinnvoller ist, wirklich nur die Storage abzukapseln und dann zu gucken, was war da los, was ist da faul. Und an anderen Fällen will man tatsächlich den Reboot oder den Powershoot. Das hängt vom Projekt ab. Das ist im Prinzip eine offene Architektur. Selbiges trifft im Übrigen auch zu für das Locking. Das Locking ist auch eine flexible Architektur unten drunter, das heißt, das wird wiederum durch eigene Kernel-Module umgesetzt. Wir haben jetzt den Log-Manager eben auf das Redundante aufgebaut, arbeiten hier am Distributed, aber im Prinzip erwarten wir hier durchaus auch jetzt durch die Freigabe in der Community, dass es da auch andere Strategien gibt, weil Locking ist durchaus ein Thema, das man sehr unterschiedlich angehen kann. Und das hängt am Ende auch vom Projekt ab, ob ich das eben mehr auf Schnelligkeit brauche oder auf Reliability ausgelegt, macht asynchron Sinn, macht es nicht Sinn, etc. Das ist also alles eine recht, also auch von der Softwarearchitektur, Sie können sich ja gerne den Code anschauen, relativ sauber designt und man kann überall sich anpluggen. Vielleicht an der Stelle, ich habe es vergessen, ich habe gar keine Slide drin gehabt, zur Zukunft. Was passiert jetzt noch weiter zum Thema GFS? Natürlich, wo wir dringend was machen müssen, das ist bei Ihnen, ist Ihnen sicher aufgefallen, ist das Thema Volume Management. Das ist im Moment noch sehr eingeschränkt mit dem Pool, der im Prinzip ja nur unten die Hardware wegabstrahiert und noch keine Abstraktionsschicht hin zu den eigentlichen Dateisystemen hat. Das heißt, wir haben in dem Sinne keine echten Logical Volumes. Hier arbeiten wir also dran an einem Clustered, also einem CLVM, Clustered Logical Volume Manager, der also auf Basis von LVM2, der jetzt im 2.6er Kernel drin ist, dann hier das Ganze tatsächlich Cluster-Aware macht. Dass wir also wirklich dann auch im Cluster an irgendeiner Maschine zum Beispiel ein neues Logical Volume anlegen und das dann eben auch auf allen Maschinen sofort verfügbar ist und auch sofort als Dateisystem gemountet werden kann. Ja? Ja, auch hier wieder eine pluggable Infrastruktur unten drunter. Das heißt, für den eigentlichen Data Access unten runter sind auch hier wieder Module einklinkbar. Und über diese Module lässt sich sowohl Multipathing als auch eine Replication als auch zum Beispiel ein Striping oder was auch immer sich dann die Hersteller vielleicht noch einfallen lassen, was man da Tolles mitmachen kann, wird möglich sein. Ups. Fangen wir hier an.
Können Sie es mit dem Mikrofon machen, dann brauchen Sie die Fragen nicht wiederholen.
Nö, ist okay. Gerne, auch mit dem Mikrofon. Also.
Ist an native Windows-Clients gedacht?
Bitte?
Ist an native Windows-Clients gedacht?
Nein, GFS ist eine Linux-Only-Lösung. Also ein Cluster-Dateisystem für Linux entwickeln und auch wirklich Linux-Only. Und natürlich den Satz noch dazu, Red Hat hat auch keinerlei Intention, irgendwelche anderen Betriebssysteme da zu unterstützen. Wozu sollte irgendjemand ein anderes Betriebssystem benötigen?
Für einen Clusterbetrieb ist es sicher auch interessant, dass man von einem GFS-Dateisystem booten kann. Ist das möglich?
Stand heute nicht. Problematisch ist dabei natürlich, sind diese ganzen Layer, diese Mehrstufigkeit drin. Theoretisch ist es natürlich vorstellbar, jetzt einem Bootmanager beizubringen, das zu tun. Es ist im Prinzip vorstellbar, über eine Init-RD ist es wahrscheinlich sogar auch machbar. Aber ich sehe Stand heute da jetzt nicht unbedingt den Nutzen. Wir haben typischerweise auch tatsächlich im GFS-Bereich bei den Kunden ganz normale Betriebssysteminstallationen auf lokalen Platten oder aus dem Netz gebootet oder wie auch immer, die dann primär für die eigentliche Datenarbeit des GFS reinmounten. Also ist wahrscheinlich möglich, aber hat keine echte Priorität. Ja, prinzipiell, also auch die Context-Dependent Pathnames sind da natürlich eine interessante Sache in der Richtung. Eben, ich habe die Daten nur noch einmal und mappe halt meine Config-Files da rein. Klingt in der Theorie sehr schön, in der Praxis ist das dann natürlich trotzdem noch sehr kompliziert, weil wie manage ich das dann? Und die Context-Dependent Paths sind auch gar nicht so einfach, wie es klingt auf so einer Slide. Werden wir sehen, ob es in dem Bereich kommt. Stand heute ist der Einsatz von GFS tatsächlich primär im Computing-Bereich und im Server-Bereich, die Beispiele, die wir eben gesehen haben. Mit der Möglichkeit, das übers Netzwerk zu machen, wird das Ganze aber natürlich hochinteressant. Insbesondere, wir haben heute auch schon Read-Only-Support drin, das heißt, wir können zum Beispiel heute auch schon irgendwelche beliebig viele dann auch Knoten Read-Only anbinden, wenn die eben nur lesenden Zugriff drauf brauchen. Das passiert typischerweise heute auch schon in Cluster-Projekten mit einfach Managed Desktops, die dann auf die Jobs gucken und Jobs anstarten und Dinge tun in dieser Richtung. Wird man sehen, was die Entwicklung hier bringt.
Sie haben vorhin gesagt, Multipathing ist möglich. Also MC Quadrat PowerPath, ist es dann Stand heute funktionsfähig? Oder?
Also grundsätzlich zum Thema Multipath muss man ja unterscheiden, wieder was Multipath meint, wie alles im Clustering-Umfeld. Sprechen wir über Multipath im Sinne von, wir können Failovern auf einen anderen Pfad zu den Daten, dann kann das Linux natürlich auch heute schon. Ja, also im Software-Rate-Treiber gibt es einen entsprechenden Multipath-Mode. Bestimmte HBA-Treiber können das inzwischen auch schon nativ, also zum Beispiel Cologic-Treiber seit 6.05, glaube ich, können das auch nativ, das ist eine Option. Die sind natürlich aber tatsächlich adressieren die im Multipath wirklich nur, wir machen ein Failover, wenn der primäre Pfad ausfällt. Es passiert also weder ein Failback, noch passiert ein Load Balancing über diese Seiten. Das wird dann möglich sein mit dem CLVM. Also das steht auf der Roadmap CLVM dafür. Vielleicht zu PowerPath aber noch ein Wort. PowerPath brauche ich ja nicht nur für das Failover, sondern auch um die Storage anzutriggern, wenn ich auf den anderen Storage-Prozessor will. Also das ist ja nicht nur der Datenpfad im Betriebssystem, sondern auch die Storage ist ja hier limitiert in ihrer Funktionalität.
In der einen Skizze hatten Sie gezeigt, dass man auch Knoten einbinden kann, die auf denen nur Anwendungen laufen. Also wird quasi der NFS-Part auch übernommen. Und auf der anderen Seite des gleichen Diagramms war ein SAN angeschlossen. Mhm. Kann aber auch jeder dieser Datenknoten seinen eigenen Speicher haben, sein eigenes RAID-Device, oder muss das auf ein SAN zusammengehen?
Das kann er haben, aber das kann in dem Sinne nicht, Stand heute zumindest nicht aggregiert werden, um darüber wieder ein GFS zu machen. Also dieses NFS-Replacement ist halt möglich über das Global Network Block Device und obendrauf GFS. Habe ich von der Funktionalität her prinzipiell dasselbe, was mir NFS bietet, nur performanter und mit sauberem Caching und Locking. Bedingung ist aber tatsächlich, dass mir dieses Block Device exportiert wird von N-Services und die wiederum alle auf meine Storage zugreifen. Also ich habe tatsächlich einmal die Daten und repliziere die. Nicht, Gottes Willen, nein, ich repliziere nicht, ich exportiere die.
Könnte man auf der Ebene vielleicht so ein Shared Nothing wie DABD unterschieben und dann hat man die Daten repliziert?
Wir denken auch gerade drüber nach, das wäre aber wahrscheinlich auch eher ein Fall für den CLVM, dass man das dort quasi als Backend einklingt. Stand heute geht es nicht, Stand heute ist das überhaupt nicht sinnvoll zu integrieren. DABD hat ja ohnehin auch noch ein paar Schwierigkeiten hier und da und es verträgt sich schlicht nicht. Es wäre aber dann eine Möglichkeit, über den CLVM genau das zu tun, weil es ist im Prinzip diese Replication könnte ich dann natürlich tun und daraus kann man auch eine Aggregation machen aus verschiedenen Quellen. Ja.
Thema Backup, einmal betriebssystemseitig, das heißt, ich vermute mal, es gibt einen eigenen Dump für GFS. Und zum anderen, wie sieht das aus mit Support von anderen Herstellern, also IBM, Veritas, was auch immer, was man an Backup-Software halt einsetzt?
Mhm. Ja. Also zunächst ein Thema vielleicht zum Thema Backup hatte ich jetzt auch nicht angesprochen. Sämtliche Konfigurationsinformationen über das GFS liegen immer in dem jeweiligen Storages. Das heißt, ich lege mir einen Pool an, der dann als Configuration-Archiv funktioniert. Das Dateisystem selbst, Stand heute, ist, da es POSIX-kompatibel ist, zunächst mal mit allem Möglichen zu backuppen, was ein File-System-Backup kann. Also jede Backup-Lösung macht halt dann eben den normalen File-System-Agent und push. Es gibt auch separat, ich weiß jetzt nicht, ob ein Dump dabei ist, müssen wir dann am Stand gucken. Im Übrigen, wir haben am Red Hat-Stand, das sollte ich vielleicht erwähnen, wir haben am Red Hat-Stand ein Demo-Setup, eine Hardware, wo wir also dann heute Nachmittag, ich glaube so gegen 3:30, 4:00, dann auch nochmal eine kleine Session machen. Wir haben das gestern schon mal versucht. Lief nicht alles ganz glatt, weil lange nicht gemacht, aber ich denke, das Ergebnis war doch ganz interessant für alle. Da können wir dann solche Detailfragen auch klären. Aber prinzipiell ist es POSIX-kompatibel und erfordert also jetzt nicht zwingend etwas Proprietäres, was das kann. Was jetzt ob die Hersteller sich da noch was Tolles einfallen lassen, werden wir sehen. Was wir momentan positionieren, üblicherweise in den Projekten, ist halt so ein, zwei Read-Only-Nodes daneben, die dann spezifisch für das Backup zuständig sind. Ja.
Okay, hier bin ich. Oh, so. Ich habe gleich mehrere Fragen. Und zwar, gibt es ACLs in dem Filesystem?
Ja, das haben wir jetzt in 6.0 vorgestellt, also seit gestern.
Okay. Nächste Frage war Kernel. Welcher Kernel wird benötigt? 2.4, 2.6?
Also wir
oder,
haben
oder Red Hat Kernel Season?
Also ich hab,
verlässt es sich auf die Patches, die im
also Red Hat Kernel sind? Es läuft mit beiden. Es läuft mit 2.4 und 2.6. Okay. Am besten läuft es natürlich mit dem Red Hat Kernel. Also wir haben es im Produkt jetzt auf dem 2.4, wobei der ja ohnehin voller 2.6 Backports ist. Das ist also ja faktisch fast schon in 2.6. Die Sourcen, die ich jetzt gestern gesehen habe, sind für 2.6.7. die auf Sources Red Hat kommen stehen. Ich weiß es nicht, ob für 2.4 die Patches Open Source, aber ich meine, die sind in unseren Source RPMs ja auch zu sehen. Also es läuft auf beiden.
Ja, ich habe nicht reingeschaut, deswegen die Frage.
Ja, ich auch nicht.
Ja, aber es ist gut zu wissen. Nächste Frage, was wird, ich meine, Sie sind wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber was wird aus OpenGFS? Alan Cox hat das ja so ein bisschen ins Leben gerufen und da steht ja eigentlich auch noch auf der Red Hat Gehaltsliste.
Ja. Und nein, also Alan steht natürlich noch auf der Liste. Ich denke, OpenGFS ist damit tot. Also ist meine persönliche Meinung. OpenGFS ist ein bisschen eingeschlafen auch, die Entwicklung ist also nie dahin gekommen, wo man es braucht. Proof of Concept ja, Performance, Stabilität nun ja. GFS ist da einfach Lichtjahre entfernt von, ist einfach viel, viel weiter. Und jetzt, wo es Open Source ist, denke ich, wird es vielleicht auch noch andere Cluster-Dateisysteme in Frage stellen, vielleicht werden auch Konzepte übernommen werden wir sehen. Ja, aber ich denke, in dem Moment, wo es Open Source ist, ist ja ein GFS, also das, was OpenGFS immer erreichen wollte, gibt es ja damit. Ja.
Ich würde ganz gerne noch was sagen, und zwar gibt es zu dem LVM selber heute auch noch einen Vortrag. Das ist ein Raum 1.33, das ist irgendwie erst gerade vor einer Stunde irgendwie so rausgekommen. Das ist im ersten Stockwerk einer von diesen Seitenräumen da auf der Empore. Etwas überhalb von diesem Internetcafé da, das es da gibt, beziehungsweise diesem Wartebereich. Mhm. Das Ganze ist um 15 Uhr und läuft halt irgendwie so lange, wie halt irgendwie Leute da Lust haben. Der Raum ist relativ klein, aber es müsste eigentlich reichen.
Okay, vielen Dank für diesen Hinweis auf einen Workshop, der nachher stattfinden wird um 3 Uhr im Raum 133. Die Zeit rennt uns davon. Ich denke mal, es war ein sehr interessanter Vortrag. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Lars Herrmann wird sicherlich noch heute und wahrscheinlich auch morgen noch am Red Hat Stand erreichbar sein für weitere Fragen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß auf dem Linux-Tag. Vielen Dank, Lars.
Völlig vergessen, an wo ist jetzt er? Ist er das?
So, 10 Jahre Linux.